Rana Ahmad. Frauen dürfen hier nicht träumen. Mein Ausbruch aus Saudi-Arabien, mein Weg in die Freiheit. Wenn in Saudi-Arabien eine Frau alleine auf die Straße geht, ist das eine Provokation. Wenn sich in Saudi-Arabien eine Frau alleine mit einem fremden Mann trifft, gilt das als Verbrechen. Wenn in Saudi-Arabien eine Frau vergewaltigt wird, ist sie selbst schuld. Wenn in Saudi-Arabien eine Frau Atheistin wird, muss sie entweder darüber schweigen, sterben oder fliehen. Rana Ahmad wurde Atheistin und entschied sich für letztere Option, die Flucht. Diese Blinks erzählen, was Ahmad dazu veranlasste, ihren Glauben in Frage zu stellen und ihre Heimat zu verlassen. Du erfährst, wie sie ihre Selbstbefreiung vorbereitete, ausführte und wie sich ihr Leben seitdem verändert hat. Dies ist nicht die Geschichte eines Opfers, sondern die Geschichte einer starken und klugen Frau, die es geschafft hat, sich selbst zu befreien, sowohl aus ihrem äußeren als auch aus ihrem inneren Gefängnis. Blink Nummer 1. Als Kind war es für Rana Ahmad selbstverständlich, dass Frauen kaum eigene Rechte besitzen. Stell dir vor, du dürftest das Haus nur noch voll verschleiert und in Begleitung eines männlichen Verwandten verlassen. Stell dir vor, du könntest deine Freunde nur noch unter Aufsicht besuchen und nie mehr selbst Auto fahren. Stell dir einfach vor, du wärst eine Frau in Saudi-Arabien. Für Frauen in stark muslimisch geprägten Ländern ist das Leben voller Einschränkungen. Ihre Aufgaben beschränken sich darauf, den Haushalt zu erledigen, den Nachwuchs großzuziehen und ihrem Mann zu dienen und zu gehorchen. So sei es laut Allah bestimmt, und was Allah bestimmt, ist Gesetz. Wer nicht bereit ist, sich diesen Regeln zu beugen, wird bestraft. Der Grund für diese offensichtliche Ungerechtigkeit ist die Überzeugung, dass Frauen weniger wert sind als Männer. In Saudi-Arabien zum Beispiel gilt eine Frau nicht als gleichwertige Person, sondern als Eigentum des Mannes. Ob der seine Frau schlägt, einsperrt oder sie mit Geschenken überschüttet, ist ihm überlassen. Selbst im Fall eines Verbrechens wird der Mann nur selten belangt, da die Polizei immer eher ihm als seiner Frau glaubt. Auch Rana Ahmad bekam bereits als Kind zu spüren, dass sie in dieser Welt weniger Rechte besaß als ihre Brüder und Cousins. Zu ihrem 10. Geburtstag schenkte Ranas Vater ihr ein Fahrrad. Rana war überglücklich, und das, obwohl das Fahrradfahren für Frauen damals in Riad verboten war. Zwar konnte sie ihr Geschenk nicht direkt ausprobieren, doch in den Sommerferien besuchte sie ihre Großeltern in Syrien und nutzte dort jeden Tag, um auf ihrem Rad die Gegend zu erkunden. Eines Tages beschloss der Großvater jedoch, ihr das Rad wegzunehmen und es ihrem Bruder zu schenken. Es schicke sich nicht, für ein Mädchen Fahrrad zu fahren, so lautete seine Begründung. Außerdem entschied er, dass es nun für Rana an der Zeit sei, den Schleier anzulegen. Von diesem Tag an hatte sich Rana komplett zu verhüllen, wann immer sie das Haus verließ. Eine ziemliche Tortur für ein Kind, zumal bei den Temperaturen, die im Sommer in Syrien herrschen. Doch es gab keine Diskussionen. Und um ihr die Maßnahme etwas schmackhafter zu machen, wurde behauptet, dass sie mit dem Schleier nun fast schon eine richtige Frau sei und zudem eine wahre Freude für Gott. Obwohl Rana solche Einschränkungen schon damals als ungerecht empfand, waren sie doch selbstverständlich für die junge Frau. Sie kannte schließlich Allahs Weisung, und Allah, so glaubte sie, hatte immer recht. Blink Nummer 2. Als 20-Jährige wurde Rana zum ersten Mal verheiratet, doch die Ehe scheiterte. Obwohl Rana als Kind die Schule besuchte, war immer klar, was einmal aus ihr werden würde. Eine Hausfrau und Mutter. Daran gab es nichts zu rütteln. Rana war 19 Jahre alt, als ihre Eltern während des Sommerurlaubs in Syrien Wissam kennenlernten. Wissam war der Sohn einer befreundeten Familie und schien die ideale Partie für ihre Tochter zu sein. Das dachten zumindest Ranas Eltern. Sie selbst hatte den jungen Mann noch gar nicht kennengelernt, als die Ehe arrangiert wurde. Doch was blieb ihr anderes übrig, als sich ihrem Schicksal als Hausfrau und Mutter zu fügen? Damals glaubte sie nicht, eine Alternative zu haben. Rana sah ihrer Zukunft mit gemischten Gefühlen entgegen. Einerseits war sie ängstlich, schließlich war sie nie aufgeklärt worden und hatte auch sonst keine Ahnung, was sie erwartete. Andererseits freute sie sich. Wissam schien ein sympathischer Kerl zu sein und sie war voller Zuversicht, dass ihre Ehe glücklich verlaufen würde. In den ersten Monaten nach der traditionellen Hochzeit schienen die beiden recht gut miteinander zu harmonieren. Wissam erwies sich als ein freundlicher und zuvorkommender Ehemann. Er kümmerte sich liebevoll um seine Frau und die beiden waren eine Weile glücklich miteinander. Dieses Glück sollte jedoch nicht von Dauer sein. Nachdem das junge Ehepaar in Wissams Elternhaus eingezogen war, wurde das Leben für Rana zur Hölle. Es stellte sich nämlich heraus, dass sich ihre Schwiegermutter offenbar in den Kopf gesetzt hatte, die junge Frau zu terrorisieren. Aber das war noch nicht alles. Hinzu kamen die sexuellen Belästigungen durch Ranas Schwiegervater. Dessen Sohn wusste von den Vorfällen, doch statt seiner Frau zu helfen, gab Wissam ihr die Schuld. Den absoluten Tiefpunkt erreichte die Ehe jedoch erst, als Rana von einem ihrer Onkel in einen fiesen Hinterhalt gelockt wurde. Er erzählte Rana von einer Freundin, die befürchtete, dass ihr Ehemann sie betrog. Um seine Treue zu testen, brauche man nun einen Lockvogel, erklärte der Onkel und bat Rana, diese Rolle zu übernehmen. Sie müsse auch nichts anderes tun, als den Mann anzurufen und sich mit ihm zu verabreden, hieß es. Der Onkel zeichnete das Telefonat auf und spielte es anschließend Wissam und seiner Familie vor, als Beweis für Ranas Untreue. Wissams Familie glaubte dem Onkel und Rana wurde zur Strafe geschlagen, getreten und 3 Tage lang ohne Nahrung eingesperrt. Glücklicherweise erfuhr ihre Schwester von dem Vorfall und erzählte Ranas Vater davon. Dieser befreite seine Tochter und nahm sie wieder mit nach Hause. Diese Gewaltorgie war auch für arabische Verhältnisse nicht mehr akzeptabel. Noch heute fragt sich Rana, warum ihr Onkel ihr solches Leid antat. Womöglich waren es ihre damals blond gefärbten Haare, die sie in seinen Augen der Familie unwürdig sein ließen. Blink Nummer 3. Nach ihrer Befreiung aus der unglücklichen Ehe konnte Rana erstmals einige Freiheiten genießen. Nach dieser schrecklichen Erfahrung zog Rana wieder bei ihren Eltern ein. Ihre Mutter und ihr Bruder waren schwer enttäuscht, doch ihr Vater hatte glücklicherweise Verständnis für Ranas Situation. Er erlaubte ihr sogar, einen Job anzunehmen und Englisch zu lernen. Schließlich hatte sie ohne Ehemann niemanden mehr zu versorgen und daher genügend Zeit, um berufstätig zu werden. Also begann Rana in einem Krankenhaus zu arbeiten. Ihre Aufgaben bestanden in der Verwaltung und der nicht-medizinischen Betreuung der Patienten. Der Job machte ihr viel Spaß, nicht zuletzt, weil sie mit ihrer Schulfreundin Nona zusammenarbeiten konnte. Doch leider wurde ihr auch diese Freude schon bald wieder genommen. Es stellte sich nämlich heraus, dass Ranas Freundin eine Affäre hatte. Die Sache flog auf, Nona wurde festgenommen, ausgepeitscht und ins Gefängnis gesperrt und als sie wieder frei war, durfte Rana nicht mehr mit ihr sprechen. Dieses Ereignis belastete nicht nur Rana persönlich, sondern auch das Verhältnis zu ihrer Mutter und ihrem Bruder. Die beiden nahmen es ihr übel, dass sie Nona die Affäre hatte durchgehen lassen. Sie glaubten, dieses Verhalten mache Rana zu einer schlechten Muslimin. Ein Lichtblick blieb ihr jedoch. Der tägliche Englischkurs am Vormittag. In dem Krankenhaus waren nämlich viele Ärzte und Krankenschwestern aus dem Ausland, zum Beispiel den Philippinen, angestellt. Diese Angestellten konnten mit dem saudischen Personal nur auf Englisch kommunizieren. Ein plausibler Grund, um Englisch zu lernen. Das fand auch Ranas Vater. Also besuchte Rana von nun an jeden Vormittag einen Kurs für Frauen, den sie von ihrem eigenen Gehalt bezahlte. Dieser Kurs war für sie die schönste Zeit des Tages. Sie genoss es, sich von Frauen inspirieren zu lassen, die für arabische Verhältnisse recht emanzipiert waren. Einige der Lehrerinnen motivierten ihre Schülerinnen zum Beispiel immer wieder dazu, das Beste aus ihren wenigen Freiheiten zu machen. Eine von ihnen hatte sogar eine Zeit lang in den USA gelebt und erzählte viel von diesem spannenden fremden Land. Rana lernte eifrig, sodass sie bald schon eine ganze Menge verstehen konnte. Sie legte sich einen Facebook-Account zu, meldete sich bei Twitter an und begann, englische Inhalte im Internet zu lesen. Doch trotz dieser Möglichkeiten und Ausblicke blieb Rana alles andere als unabhängig. Wenn ihr Vater beispielsweise keine Zeit hatte, um sie zu ihrem Englischkurs zu fahren, war sie auf das Wohlwollen ihres Bruders angewiesen. Und dieser hatte oftmals keine Lust, seine Schwester herumzukutschieren. Blink Nummer 4. Über Twitter lernte Rana, was Atheismus bedeutet, und ihr Weltbild geriet ins Wanken. Nachdem ihr der Kontakt zu Nona verboten worden war, hatte Rana kaum noch Freundinnen und auch das Verhältnis zu ihrer Familie verschlechterte sich zunehmend. So kam es, dass Rana immer mehr Zeit im Internet und auf Twitter verbrachte. Zunächst führte sie dort noch allerlei unbedenkliche Gespräche und ihre Online-Recherche beschränkte sich auf recht harmlose Themen. Angeregt von den vielen neuen Informationen begann sie jedoch schon bald tiefgreifende Fragen zu stellen. Ausschlaggebend für diese Entwicklung war vor allem Ranas erster Kontakt mit dem Atheismus. Zufällig war sie eines Tages auf den Twitter-Account Arab Atheist gestoßen und las dort zum ersten Mal vom Atheismus. Da sie keine Ahnung hatte, was der Begriff bedeutete, schlug sie das Wort in einem englisch-arabischen Wörterbuch nach. Allerdings war ihr auch der arabische Begriff völlig unbekannt. Also begann sie, Nachforschungen anzustellen. Anfangs konnte sie es kaum fassen. Es gab tatsächlich Menschen, die nicht an Gott glaubten und trotzdem ein ganz normales und glückliches Leben führten. Diese Informationen widersprachen so ziemlich allem, woran sie bisher geglaubt hatte. In den nächsten Tagen versuchte sie, sich nichts von ihrem neuen Wissen und der daraus resultierenden Verunsicherung anmerken zu lassen. Ihr war bekannt, wie gefährlich es in ihrer Heimat war, sich mit dem Atheismus zu beschäftigen und dass mangelnder Glaube hart bestraft wurde. Doch irgendwann siegte die Neugier und sie begann, ihre Religion und das gesamte, damit verbundene Weltbild zu hinterfragen. Rana setzte sich mit Themen auseinander, die in muslimisch geprägten Ländern sehr verpönt sind. Philosophie zu betreiben ist dort zum Beispiel nicht erlaubt und die Evolutionstheorie gibt es laut staatlicher Doktrin überhaupt nicht. Demzufolge sind auch ketzerische Schriften wie Nietzsches »Also sprach Zarathustra« oder die Werke von Charles Darwin in Saudi-Arabien streng verboten. Doch Rana ließ sich davon nicht aufhalten. Über das Internet bestellte sie die Bücher, auf die sich so viele Atheisten bezogen. Neugierig las sie alles, was sie kriegen konnte, und eignete sich so jene philosophischen Grundlagen an, die für Menschen aus westlichen Kulturen selbstverständlich sind. Als Europäer kann man sich wahrscheinlich kaum vorstellen, wie schwer es ist, sich aus dem gedanklichen Totalitarismus des Islam zu lösen. Auch Rana sträubte sich lange dagegen, den Atheisten Glauben zu schenken. Schließlich hatte das bedeutet, dass ihr gesamtes bisheriges Leben auf einer Lüge basierte. Zudem steht auf den Atheismus in Saudi-Arabien die Todesstrafe, weshalb sie sich auf keinen Fall als Atheistin outen durfte. Blink Nummer 5. Mit ihrer Flucht aus Saudi-Arabien begab sich Rana in Lebensgefahr. Daher musste ihr Verschwinden sorgfältig geplant werden. Ich bin Atheistin. Mit diesem Tweet besiegelte Rana ihren Entschluss zu fliehen. Heute markiert er für sie den Anfang eines neuen Lebensabschnitts. Ihre Flucht funktionierte jedoch nicht ohne Hilfe von außen. Online gibt es eine ganze Community heimlicher Atheisten, die in muslimischen Ländern leben. Diese Leute unterstützen sich gegenseitig und diejenigen, die es bereits in die westliche Welt geschafft haben, versuchen von dort aus zu helfen. Mit dieser Community trat Rana in Verbindung und baute sich nach und nach ein dichtes Netzwerk an Kontakten auf. Einer dieser Kontakte war Amir. Rana hatte ihn im Internet kennengelernt und das erste Mal bei einem wissenschaftlichen Kongress in Riad getroffen, um ein verbotenes Buch auszutauschen. Mittlerweile war Amir in die Ukraine gelangt, wo er nun studierte. Rana beschloss, Amir ins Vertrauen zu ziehen, denn sie wusste, dass es ihr ohne Unterstützung niemals gelingen würde, Saudi-Arabien zu verlassen. Sie erzählte ihm von ihrem Vorhaben und Amir willigte ein, ihr zu helfen. Weil Rana selbst kaum Geld besaß, buchte er ihr ein Flugticket über Abu Dhabi nach Istanbul. Der Flug sollte bereits in einigen Wochen gehen. Als Frau in Saudi-Arabien kann man allerdings nicht einfach so verschwinden. Schließlich wird man permanent überwacht. Daher musste die Flucht minutiös durchgeplant werden. Das Ticket zum Beispiel brachte ihr ein Freund Amirs ins Büro, der sich als Paketbote verkleidet hatte. Anschließend war es für Rana überlebenswichtig, das Ticket gut vor ihrer Familie zu verstecken. Als der Tag des Abflugs gekommen war, ließ sich Rana wie gewohnt von ihrem Vater zur Arbeit fahren. An diesem Morgen hatte sie jedoch zwei Dinge dabei, die sie sonst nicht mit auf die Arbeit nahm. Eine zweite Handtasche sowie eine Abaya zum Wechseln. Die Abaya ist das Gewand, das den gesamten Kopf und Körper bedeckt und damit hervorragend geeignet ist, um eine Flüchtige zu verbergen. Auf diese Weise nützte ihr die Verschleierung doch noch einmal. Im Laufe des Vormittags bestellte sie sich ein Taxi zum Büro und ging auf Toilette, um ihre Abaya anzuziehen. Sie packte ihre Sachen in die zweite Handtasche, verließ das Büro und machte sich auf den Weg zum Flughafen. Zu ihrem Glück erkannte sie niemand und auch am Flughafen lief alles glatt. Ihre Sorge, jemand könnte ihr Verschwinden auf Arbeit bemerken oder der Taxifahrer könnte die Religionspolizei benachrichtigen, blieb unbegründet. Als sie in Istanbul gelandet war, konnte sie kaum glauben, was sie sah. Frauen in kurzen Hosen, Frauen, die allein unterwegs waren, Frauen, die Auto fuhren und laut lachten. Sie legte ihren Schleier ab und das erste Mal seit über 15 Jahren spürte sie Wind auf ihrem Gesicht. Blink Nummer 6. Nach einer strapaziösen Flucht gelangte Rana schließlich an ihr Ziel, Deutschland. Zu der Zeit, als Rana ihre Flucht plante, tobte in Syrien der Krieg. Sie war also nicht die Einzige, die über die Türkei nach Europa fliehen wollte. In gewisser Weise wurde ihr diese Tatsache jedoch zum Vorteil. Es gab nämlich inzwischen eine regelrechte Infrastruktur zum Transport von Asylsuchenden. Das heißt natürlich nicht, dass es einfach gewesen wäre, ganz im Gegenteil sogar. Besonders nervenaufreibend war die Überfahrt von der Türkei nach Griechenland. Zum Glück hatte Rana inzwischen einen Gefährten bei sich, Amir. Er hatte sich in Rana verliebt und beschlossen, sie nach Deutschland zu begleiten. Sein Studium in der Ukraine hatte er aufgegeben, um gemeinsam mit Rana ein neues Leben beginnen zu können. Die beiden wurden ein Liebespaar. Doch auch zu zweit hatten sie es nicht leicht. Bei ihrem ersten Versuch, nach Griechenland zu gelangen, verloren sie ihre gesamten Ersparnisse. Wie die meisten Flüchtenden hatten auch sie einen der zahlreichen türkischen Schleuser bezahlt. Für viel Geld sollte er die beiden in einem vermoderten alten Kahn über das Meer bringen. Als sie jedoch am Strand angekommen waren, tauchte plötzlich die Polizei auf. Der Schleuser machte sich aus dem Staub und ihr Geld war weg. Nach diesem Misserfolg bot eine gemeinsame Freundin an, ihnen die Summe für die Überfahrt zu leihen. Vorausgesetzt, sie würden mit ihr gemeinsam das Boot besteigen. Amir und Rana nahmen das Angebot an. Und nach mehreren Stunden der Todesangst landete ihr überfüllter Kahn am Strand der griechischen Insel Lesbos. Mit dieser Überfahrt hatten Rana und Amir den schwierigsten Teil der Reise hinter sich. Von nun an steckten sie nicht mehr in Lebensgefahr. Anstrengend und erniedrigend blieb die Reise trotzdem. Begleitet von einem Strom von Flüchtenden machten sich die beiden auf den Weg gen Norden. Einen Großteil der Strecke konnten sie mit Bussen zurücklegen. Die Grenzen mussten sie jedoch oftmals zu Fuß überqueren. Übernachten konnten sie meistens in einem der vielen Flüchtlingslager auf dem Weg. Dort gab es auch etwas zu essen, allerdings nie genug. Zum Schlafen mussten sie nicht selten mit dem Boden Vorlieb nehmen. Auf dem Weg wurden sie immer wieder von Beamten angebrüllt und in den Lagern behandelte man sie wie Abschaum. Willkommen waren sie nirgends. Als sie Deutschland schließlich trotz all dieser Strapazen unbeschadet erreicht hatten, waren sie fürchterlich müde, hungrig und mutlos. Sie landeten zunächst in einer kleinen Stadt in Westdeutschland. Dort brachte man sie in einer Turnhalle unter, die in eine Sammelunterkunft umfunktioniert worden war. Blink Nummer 7. Die Sammelunterkunft war kein Vergnügen, doch Rana genoss ihre neuen Freiheiten. In Deutschland wurden Rana und ihr Freund herzlich in Empfang genommen. Jeden Tag gab es etwas Warmes zu essen und die Helfer dort waren immer bemüht, ihnen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Dennoch war das Leben in der Flüchtlingsunterkunft, weiß Gott, kein Zuckerschlecken. Über ein Jahr lang mussten die beiden in der Turnhalle ausharren. Von Privatsphäre konnte man dort nur träumen. Ihr Zimmer bestand aus einem mit Planen abgehängten Abteil, das sie sich mit einer anderen Familie teilten. Dort drinnen war es immer laut und allein sein konnte man fast nie. Besonders belastete Rana und Amir jedoch der Umstand, dass sie weder arbeiten noch eine Wohnung beziehen durften, solange ihr Aufenthalt nicht genehmigt war. Außerdem konnten sie bis dahin auch keine richtigen Deutschkurse besuchen. Darüber hinaus hatte Rana ständig Angst, die Muslime in der Unterkunft könnten herausfinden, dass sie Atheistin war. In diesem Fall hätte sie um ihr Leben fürchten müssen. Das Schweigen war hart, schließlich war sie geflohen, um ihre Meinung nicht mehr verheimlichen zu müssen. All diese Einschränkungen hinderten Rana jedoch nicht daran, ihre neuen Freiheiten zu genießen. So nutzte sie zum Beispiel fast jeden Tag die Bibliothek, die sie gleich am Anfang für sich entdeckt hatte. Dort sah sie sich Bücher an und versuchte selbstständig Deutsch zu lernen. Außerdem lernte sie dort Claudia kennen. Claudia bot ehrenamtlich unentgeltlich Deutschkurse an. Diese Kurse besuchte Rana einmal die Woche und lernte dort einige nette Leute kennen. Sie brauchte gar nicht viel, um glücklich zu sein. Manchmal genügte ihr schon ein einfacher Spaziergang ohne Schleier. Hier in Europa durfte sie gehen, wohin sie wollte und mit wem sie wollte. Eine tolle Erfahrung, wenn man jahrelang keinen Schritt ohne männliche Begleitung tun durfte. Irgendwann schenkte ihr einer ihrer deutschen Freunde sogar ein Fahrrad, sodass sie endlich wieder Fahrrad fahren konnte. Und auch die Sache mit dem richtigen Deutschkurs klappte nach einer Weile. Alles schien gut zu laufen. Nun fehlte nur noch, dass ihr Asylantrag bestätigt wurde und sie mit Amir in eine eigene Wohnung ziehen und ein selbstbestimmtes Leben führen konnte. Blink Nummer 8. Heute lebt Rana in ständiger Angst vor ihrem Bruder. Doch ihre Zuversicht lässt sie sich nicht nehmen. Was bisher nicht gesagt wurde, Rana war keine ganz gewöhnliche Flüchtende. Schon während ihrer Flucht war sie online von einem britischen Filmteam kontaktiert und anschließend interviewt worden. In Deutschland angekommen, traf sie das Team für ein zweites Gespräch. Auf diese Weise erlangte sie eine gewisse Bekanntheit. Immer öfter wurde sie nun gebeten, in der Öffentlichkeit oder vor der Kamera von ihren Erlebnissen zu berichten. Eines der Videos, in denen Rana ihre Geschichte erzählte, löste besonders beängstigende Reaktionen aus. In den zahllosen Kommentaren darunter befanden sich üble Beschimpfungen und sogar Morddrohungen. Das islamische Recht, die Scharia, besagt nämlich, dass man aus dem Islam nicht austreten kann. Das bedeutet, wer nicht mehr an Allah glaubt, muss sterben. Rana fürchtet seitdem, dass auch ihre Familie von den Videos erfahren könnte. Sie ist überzeugt, falls ihr Bruder herausfinden würde, wo sie sich aufhält, würde er nicht zögern, sie zu suchen und umzubringen. Immerhin hat sie seiner Auffassung nach die schlimmste Schande über ihre Familie gebracht, die man sich als Muslim nur vorstellen kann. Aus diesem Grund versucht sie, ihren Aufenthaltsort geheim zu halten. Die Angst bleibt ihr ständiger Begleiter. Trotzdem ist Rana voller Hoffnung und Zuversicht für ihre Zukunft. Der einzige aus ihrer Familie, der sie nicht verstoßen hat, ist ihr Vater. Bis heute steht er heimlich mit seiner Tochter in Kontakt. Diese Tatsache verleiht Rana zusätzliche Kraft. Mittlerweile lebt Rana in ihrer ersten eigenen Wohnung. Beim Deutschlernen hat sie bereits große Fortschritte gemacht. Sie liest viel und ist außerdem Gasthörerin an der Universität Köln. Sobald es möglich ist, möchte sie dort ein Physikstudium aufnehmen. So gewöhnt sich Rana also langsam an ein Leben, das für ihre Freundinnen und Bekannten in Deutschland selbstverständlich ist. Sie kann treffen, wen sie will, lernen, was sie interessiert, tun, was sie möchte und muss niemanden dafür um Erlaubnis bitten. Den Jahrestag ihrer Flucht hat Rana übrigens wie ihren Geburtstag gefeiert. Mit Champagner, Luftballons und all den lieben Freunden, die sie in Deutschland gefunden hat. Eigentlich ist es ja auch eine Art Geburtstag. Der erste Tag ihres neuen, selbstbestimmten Lebens. Das waren die Blinks zu »Frauen dürfen hier nicht träumen« von Rana Ahmad. Die Kernaussage dieser Blinks ist, das Leben als Frau in Saudi-Arabien besteht im Grunde nur aus Haushalt, Dienen und Kinderkriegen. Sich aus dem äußeren und inneren Gefängnis des religiösen Totalitarismus zu befreien, ist keine leichte Aufgabe, denn alte Überzeugungen hinter sich zu lassen, ist schwer und Nichtgläubigen droht in Saudi-Arabien die Todesstrafe. Wer es dennoch wagt, anders zu denken, hat nur eine Wahl, das eigene Leben zu riskieren, die Familie zu verlieren und die Heimat für immer zu verlassen für einen neuen Start. Rana Ahmad ist das gelungen. Und hier noch ein Tipp, was du vielleicht umsetzen könntest. Engagiere dich doch in der Flüchtlingshilfe. Du möchtest Menschen wie Rana Unterstützung bieten? Dann finde heraus, wo das nächste Wohnheim für Geflüchtete ist und traue dich, mit den Leuten dort zu sprechen. Die meisten Geflüchteten befinden sich in einer sehr schwierigen Lage. Oftmals ist es gerade der Kontakt zu ihren deutschen Mitbürgern, der diesen Menschen einen Rettungsanker bietet und ihr Leben in der Fremde lebenswert macht. Und wenn es nur ein gemeinsamer Kinobesuch ist oder du jemandem beim Verfassen eines Briefes hilfst, auch kleine gute Taten können Wunder wirken und bedeuten oft viel mehr, als du ahnst. Und jetzt sind wir gespannt und freuen uns zu hören, wie dir denn unsere Blinks gefallen haben. Schreib uns einfach eine E-Mail an remember@blinkist.com mit dem Titel »Frauen dürfen hier nicht träumen« als Betreff und teile deine Gedanken mit uns.